Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Nummer 65, und es schleift sich so ein, dass es immer wieder anfangen muss mit: Oh, es ist ganz schön lange her. Und das liegt vielleicht am Sommerloch, obwohl draußen unglaublich viel los ist, wahrscheinlich eher deswegen. Und daher habe ich gedacht, jetzt ist es mal endlich wieder an der Zeit, ein bisschen was rauszuschicken in den Orbit vom Vorlogen. Ein zweiter Grund kann natürlich auch sein, dass dieses Radio-Ding bei Radio 1 mich ganz schön absorbiert und Zeit nimmt, in Anspruch nimmt. Und da ist jetzt gerade eine kleine Sommerpause, die wir da eingelegt haben. Und wir haben ja dort das Thema gewechselt von den Vögeln weg zu den fliegenden Vögeln des Tages und der Nacht, wie sie vor Mitte des 18. Jahrhunderts, glaube ich, noch hauptsächlich genannt wurden, den Schmetterling. Und nun habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal einen Podcast auf über unser kleines Reisetagebuch. Und wir haben jetzt endlich es geschafft, im Sommerurlaub mal uns abzuseilen aus dem Tal. Wir sind in den Voralpen und nah an der österreichischen Grenze. Und ich habe es geschafft, mit einem meiner Kinder und einem Cousin in die Berge zu gehen. Und allein schon der Aufstieg war sehr abenteuerlich. Wir sind gleich hoch in die Berge rein, bis an die Baumgrenze, und haben dort ein schönes Nachtlager aufgeschlagen und haben uns dann gedacht, dass wir nochmal den Sonnenuntergang auf einem Kamm uns anschauen, und wurden da von wunderbaren Gämsen begrüßt mit ihren schrillen Warnpfiffen. Und sind dann auf dem Kamm angekommen und haben ganz schön Respekt bekommen, wie steil es da hochging und wie steil es dann oben war, und wurden belohnt mit einem unglaublich wunderbaren Ausblick an der Südspitze der Bundesrepublik, Blick in den Norden in Richtung Heimat, die ich tatsächlich vermisse, obwohl es hier wunderschön ist. Klare Seen um uns herum, klare Luft und unglaubliche Panoramen. Aber trotzdem vermisse ich mein gutes, altes, dürres Flaming. Neben diesem, trotz auch hier der herrschenden Trockenheit, doch relativ satten und grünen Landschaft, in der wir uns befinden. Und ich habe bei so einem letzten Kurs sagte irgendeine Teilnehmerin mir: Mit Pflanzen hast du das wohl nicht so. Und habe ich mich da so ein klein bisschen gekränkt gefühlt, weil dem auf keinen Fall so ist. Ich liebe Pflanzen über alles und habe auch eine ganz gute Beziehung eigentlich zu einigen von denen. Und ich finde es hier immer ganz besonders, daher muss ich jetzt mal kurz abschweifen in die Pflanzen. Ich finde es nämlich hier immer ganz besonders in der Gegend, in der ich schon auch viel Zeit meines Lebens verbracht habe, diesen Giftpflanzen so nahe zu sein. Hier gibt es drei ganz besondere Giftpflanzen. Einmal den Akonit, den blauen Eisenhut, der wunderschön aussieht mit so quirlig angeordneten Blättern und so einer schönen leuchtend lila, dunkelblauen Blüte. Ähnlich von weitem vielleicht wie so ein Fingerhut, nur eine ganz andere Aufbau in der Blüte. Und dann den weißen Germer, der so ganz stark gerippte, fast ledrige Blätter hat und auch eine wunderschöne Pflanze ist. Und dann im Seidelbast, der eher so aussieht wie so eine kleine Miniaturpalme mit so einem langen, dünnen, kahlen Stängel und oben so ein paar lanzettenartigen Blättern und dann rote Beeren, die unten drunter wie so kleine Kokosnüsse hängen, die auch schwer giftig sind. Und nebenbei noch überall dieser, ich glaube, der gehört zu der Familie wie auch Frauenmantel und so. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Mit den Familien knabber ich ganz schön dran, mit den ganzen Pflanzenfamilien. aber der Fingerhut auf jeden Fall ist dem auch sehr ähnlich. Und die Art, der wir hier viel begegnen, die ist viel kleiner und auch ein bisschen dickblättriger und hat unten an der Blattunterseite so einen silbrigen Schimmer. Das ist die Silberfingerhut oder Silbermantel heißt der, genau, Silbermantel, glaube ich, heißt er. Aber nagelt mich nicht fest auf die Namen, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Pflanze und Augentrost, die Wiesen sind voll mit Augentrost, auch so eine ganz, ganz kleine, wunderschöne Blüte mit Weiß und Blau oder Lila drin und der wird auch als Tropfen benutzt, dann, wenn man so Augenschmerzen hat oder Augenverletzungen, sehr hilfreich dabei. Ja, und vielen anderen weiteren Glockenblumen haben wir gesehen, die Silberdistel sind wir begegnet, das ist diese Distel, die so ganz flach auf dem Boden liegt und wir warten noch aufs Edelweiß, da freuen wir uns auch schon drauf und auf all die anderen guten grünen Freunde, die hier draußen uns begrüßt haben. Als allererste Pflanze durften wir Pfefferminze mitnehmen, gleich dicht neben dem Eisenhut. Stehen, da muss man aufpassen, weil der Eisenhut ist wirklich ist eine spezielle Giftpflanze, weil der so ein Kontaktgift hat. Das heißt, allein durch Berührung kann man sich da teilweise schwere Vergiftungen holen. Vor allem, wenn man viel schwitzt und es lange natürlich in der Hand hat. Also bei kurzer Berührung passiert da jetzt nicht so viel. Ja, wir sind hier so einen Fluss darauf hochgelaufen und dann so ein Seitental abgebogen und hatten dann ein wunderbares, klares, sich ständig veränderndes Licht. In den Bergen, da ist einfach noch so eine Ursprünglichkeit spürbar, die mich jedes Mal ergreift, wenn ich in den Bergen wenn wir in den Bergen sind, weil ich habe viele Kindheitserinnerungen auch an die Berge. Mein Vater ist mit uns oft in verschiedene Gebirge gewandert und mit einigen Übernachtungen. So gerne haben wir so eine Kammwanderung auch gemacht, wo wir uns einfach von Gipfel zu Gipfel gehangelt haben und einige Male auch längere Zeit und intensive, ja, sehr abenteuerliche Reisen erlebt in den Alpen. Daher ist es immer mit so warmen, nicht heimatlichen, aber so warmen Kindheitserinnerungen und gleichzeitig auch so eine Ehrfürchtigkeit und so eine Demütigkeit, weil die Landschaft ist rau, die Hänge sind steil und trotzdem ist man die ganze Zeit, die Pumpe geht, das Herz schlägt, vor allem wenn es steil bergauf geht und gleichzeitig diese unfassbare optische Schönheit um einen herum. Und hier und da zeigen sich ein paar Tannenmeisen oder ein paar Blaumeisen, haben wir auch schon gesehen. Und einen Gimpel haben wir gesehen und dann ein paar Finken, wo ich nicht ganz genau sicher bin, ob das nicht teilweise Schneefinken waren, da bin ich aber nicht ganz sicher. Und natürlich auch Vogelgeräusche gehört, die mir nicht sofort vertraut waren, wo ich noch gespannt bin, wer uns da morgen alles begegnen wird. Denn jetzt inzwischen ist es schon dunkel geworden nach unserem ersten kleinen Anstiegs- und Abstiegsabenteuer, dass wir wirklich mit den letzten Lichtstrahlen dann geschafft haben, um uns danach noch eine warme Suppe zu machen. Und bevor wir uns in die Schlafsäcke kuscheln, dachte ich, starte ich mal diesen Reisepodcast von unterwegs mit dem Phologen in den Bergen. Und mit einem Abschlussgefühl will ich für heute erstmal Schluss machen. Dieses Gefühl, so schön es auch ist, im Tal unten und zivil und bequem auch teilweise und mit all diesem Luxus und Komfort, den man hat, wenn man ein festes Haus um sich herum hat und eine gefüllte Speisekammer und fließendes Wasser. Es ist doch, wenn so viele Menschen, also schön Orten in unserem Land leben ja, auch immer wieder viele Menschen dicht beieinander und das ist einfach etwas, was ich aus meiner Heimat nicht so gewohnt bin. Da ist einfach so viel Platz und so viel Raum dazwischen einfach vorhanden, in dem wir uns bewegen können und auch Zeit allein verbringen können oder Menschen nur aus der Ferne sehen oder deren Spuren. Und diese Enge und diese engen Straßen, also dieses Talleben, hat auf jeden Fall auch sowas ja, so der Raum wird so begrenzt und ist so eingeschränkt auf eine gewisse Art und Weise. Und es geht auch so ein gewisser Grad an Wildheit irgendwie verloren, wenn alles so reglementiert ist und beschildert und ausgerichtet und kontrolliert und vorgefertigt. Vor allem halt in Gebieten, wo es sehr touristisch, die sehr touristisch erschlossen sind. Ja, und wie anders, nur 2 Stunden entfernt, paar Meter in die Berge hinein, das komplette Gegenteil, das Gefühl von ungezähmter Wildheit und Ursprünglichkeit und Weite und Größe. Also das ist ein schöner Gegensatz, der auch für mich so ein schöner Spiegel ist für das Leben an sich. Egal, ob ich auf Naturverbindung schaue oder auf Wildnis oder auf Beziehungen oder ob ich in den Spiegel schaue. Es sind immer wieder Gegensätze, die einem begegnen, und all diese Bandbreite, die sich zwischen diesen Gegensätzen oder auch über diese Gegensätze hinaus auf beide Seiten eigentlich endlos weiterführend, die sich da bewegen. Dinge, die wir noch gar nicht ahnen können, noch gar nicht wissen können, noch gar nicht erfassen können. Und mit diesem kurzen Abdriften in die Philosophie möchte ich gern den Abend beenden und freue mich auf unsere Abenteuer morgen. Ja, unsere erste Nacht in den Bergen. Es ist noch sehr früh, morgens um 6, und geweckt wurde ich vom Rätschen des Tannenheers mit seinem der zweite Heer, den wir haben in Europa, der ganz anders aussieht als der Eichelheer, komplett anderer Schnabel. Er ist so spezialisiert auf vor allem auf Kiefernzapfen, besonders auf die Zirbelkiefer. Ich habe die hier noch nicht entdeckt, bisher nur Latschen und Fichten, was heißt nur wunderschöne Fichten, hier gehören sie eigentlich her. Und einfach teilweise lebensrettende Latschen, die einem wunderbare Griffe, lianähnliche Hangelmethoden ermöglichen und vieles weitere. Und als zweites kam dann der Fichtenkreuzschnabel mit seinem Gip, 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 Gip. Dann kam die Antwort Gip, 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 Gip. Und Kommunikation fand statt, und es war so ein Erwachen in der Vogelwelt, so ein ganz leichtes Erwachen. Natürlich, die Frühlingsphase ist schon längst vorbei, wahrscheinlich sind die ganzen Bruten schon durch. Es war eher so ein Kontaktruf, Erwachen, bis auf die Tannenmeise, die neben ihren Rufen bäh, 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 auch mit ihrem Witzi, 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 dann doch in dieses sehr rhythmische, einfache Meisengesang, in diese Meisengesangssphären abgedriftet ist. Und dann kam noch Gimpel mit ihrem Üb, 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 Gip, 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 Bäh, Bäh, Bäh. Und es hat ein schönes, ruhiges, sanftes Erwachen ermöglicht. Und das Erwachen fand statt nach einer Nacht, die vergleichbar wäre mit so diesen Matratzenlagern oder diesen Bettenhäusern, wo es diese Spezialmatratzen gibt aus so einem Spezialschaum, der sich ergonomisch an den eigenen Körper anpasst, wo quasi jede Kontur danach gebildet wird und du Ganzkörper unterstützt sozusagen dann in der Matratze versinkst und liegst, je nachdem, wie du dich dann drehst und wendest, passt sich dieser Schaum wieder neu deiner Körperkontur an. Und nun hat sich der Platz, an dem ich schlafen konnte, nicht an jede Position angepasst, aber es gab so 2 Liegepositionen, einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite, die mit unterschiedlicher Beinhaltung und eine etwas leichte Korrektur der Schulterposition perfekt sich an die Körperkontur angepasst hat. Der Slot war klein, aber er war wirklich perfekt, wie für uns geschaffen. Und der Untergrund war steinig und grasig. Und bestand vor allem, glaube ich, durch die Tritte der Kühe, des Jungviehs, das hier schon durch ist, geweidet hat. Sonst wäre es wahrscheinlich eine ungemütlichere Nacht geworden. Und nun hatte jeder von uns dreien so eine Mulde. Wir lagen eher in so einer Form wie so ein Krokusblatt, was sich auftut. Einer nach links, einer nach rechts und einer in der Mitte geradeaus. Und jeder hatte so einen eigentlich ganz guten Slot, glaube ich. Das ganze Konzept wäre auch aufgegangen, wenn nicht die äußerste Liegeposition an den Schlafwandler gegangen wäre, der sich dann so arg bewegt hat in der Nacht, dass das ganze System um ca. 10, 15 cm verrückt wurde und schon hat die hundertprozentige Körperanpassung nicht mehr gepasst und sie so ein, wie so ein Tetris-System, wo ein Stein plötzlich nicht passt. Und dadurch war es eine etwas anspruchsvollere Nacht, wo es schwer zu unterscheiden war, was Tag und was Nacht ist. Und da kam ja so Gedanken auch in der Nacht zu dem abschließenden philosophischen Gedanken gestern, den habe ich irgendwie so in diese Halbwachzustände mit eingewoben, dass es neben diesem Raum dazwischen, den wir gestern nochmal angesprochen haben, auf die ich ja gerade so sehr abfahre, der Raum, den wir auch Stille nennen könnten, der Raum dazwischen ist ja begrenzt durch einen Anfang und durch ein Ende, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet oder durch zwei verschiedene Punkte. Und im Rahmen so einer Gender-Diskussion, wie spricht man jetzt Queer-Leute oder Transgender-Menschen korrekt an, was wirklich eine große Herausforderung ist teilweise und ich da sehr bemüht bin, mich auf den Weg zu machen, habe ich dann manchmal die Formulierung benutzt, alle Männer und alle Frauen und alle dazwischen stellen sich bitte dort und dorthin jetzt als Beispiel. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass man doch noch hinzufügen könnte, alle Männer und alle Frauen und alle dazwischen und darüber hinaus. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, der kam dann zu mir heute Nacht zum Raum dazwischen. Denn was würde das bedeuten zum Konzept sozusagen oder zum Gedankenkonstrukt des Raum dazwischens, zur Antimaterie, zwischen dem, der meiste Teil der Welt eigentlich besteht, nämlich aus nichts. Und das wäre dann der Raum, der darüber hinaus führt, der sozusagen über diese beiden Punkte, die den Raum dazwischen markieren, also nehmen wir mal zwei Geräusche, nehmen wir mal den Fichtenkreuzschnabel, der mit seinem Gip seinen Partner ruft und der andere Partner, der sich meldet, Gip, und der Raum, der dazwischen schwingt, das wäre sozusagen dann der Raum dazwischen und darüber hinaus wäre natürlich alles andere und das ist ja riesig groß, gigantisch groß, noch viel größer als der Raum dazwischen. Und es ist nicht so ein spannendes Konzept. Vielleicht ist es vergleichbar mit den noch nicht gestellten Fragen, wo wir davon sprechen, im Raum dazwischen eher dieses Innehalten, das ruhige Atmen oder vielleicht sogar das Luftanhalten, das Abwarten, wo dann auch das Staunen und der Zauber entstehen kann und auch Neues heraus erwachsen kann aus den schon bekannten Punkten, aus den schon bekannten Geräuschen. Und wenn wir jetzt darüber hinausgehen, dann darüber hinaus hieße dann, dass es da noch viele weitere Fragen gibt, und dem ist ja so, die noch nicht gestellt wurden. Oder vielleicht auch Antworten, wenn sie denn dann kommen, die noch nicht mal denkbar sind. Also die einfach den Horizont sprengen, die noch viel, viel größer sind. Und das war mein kleiner philosophischer Guss am Morgen. Ich hoffe, es war nicht zu abgedriftet und verständlich. Und beenden möchte ich diesen kleinen Morgenbeitrag, einen kleinen Radiobeitrag am Morgen, möchte ich mit diesem wunderbaren Bild, als ich jetzt gerade unten war, um Wasser zu holen am frischen Bergfluss, der das dominante Geräusch ist hier in diesem Tal, so ein konstantes, leichtes Rauschen, das von unseren zivilisierten Ohren schnell mit dem Rauschen einer Straße verwechselt werden könnte, dann dieses frische Gefühl im Gesicht von dem klaren Wasser und So der erste Tropfen, der die Kehle runterrinnt. Und dann bepackt mit frischem Trinkwasser auf dem Weg nach oben zum Schlafplatz, wo meine Reisegefährten immer noch erschöpft und müde vor sich hinschlummern, bleibe ich plötzlich stehen, weil vor mir auf dem Boden ein ganz besonderes, ja, von seiner Erscheinung und Gestalt her uraltes Wesen sitzt. Schwarz und so runzliger Haut, aber schimmernd, feucht, auf dem feuchten Weg. Und zwar ein Bergsalamander oder Alpensalamander. Komplett schwarz. Ähnliche Gestalt wie der Feuersalamander, ein bisschen klein. Mit dem springenden und sehr wichtigen Unterschied, dass er lebend gebärend ist. Und das finde ich ja nun wirklich ein absolutes faszinierendes, eine faszinierende Vorstellung, dass so ein Reptil, so ein Amphibie, ein lebendiges Kind auf die Welt bringt, das dann so winzig klein sofort, nachdem es auf die Welt gekommen ist, sich selbstständig fortbewegt. Ich weiß gar nicht, wie viel die kriegen, aber tolle Vorstellung, was natürlich total Sinn macht, wenn die Jahreszeiten, in denen Kinder geboren werden können und auch aufwachsen können, so kurz sind, diese Eiphase einfach zu überspringen. Und dieses scheinbar uralte Wesen hat mich einfach zum Innehalten gezwungen und zum Niederknien und zum Staunen im Raum dazwischen. Ich freue mich auf den Tag heute und bin gespannt, was für Abenteuer er für uns bereithält. Weiteres später. Momentaufnahme in windiger Höhe. Nachdem wir uns gerade durch die Latschen gekämpft haben und ich nach einem Weg nach unten geschaut habe, ohne Erfolg, müssen wir umdrehen und leider feststellen, dass wir doch keine Steinböcke sind. Wenn wir uns darauf einlassen würden, wenn vielleicht auch, wenn ich allein wäre, würde ich mich in einen Steinbock verwandeln und hier weitergehen oder in eine der Gämsen. Ich sehe gerade eine Geiß mit ihrem Kitz, zwei Geiß mit ihren Kitzen, ein ganzes Rudel, das ist noch mehr, durchs Tal unten laufen. Ja, aber wir sind noch nicht ganz im Steinbock-Modus, also drehen wir um und suchen uns eine gute Furt, um abzusteigen. Wir haben unseren ersten Gipfel hinter uns mit 1900 und noch irgendwas, paar zerquetschte, und das Kinderlächeln von drei Gesichtern war herrlich, meinem eingeschlossen. Es war göttlich und wir haben uns da oben eine gute Sause gegönnt, denn wir haben noch nicht gefrühstückt bis dahin. Denn wir waren völlig verzaubert, als wir losgingen, begleitet von ganz zarten Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Rufen der Goldhähnchen. Dann ein ganzer Schwarm Kreuzschnäbel dann über uns, Fichtenkreuzschnäbel und melancholischen Rufe der Gimpel. Üb, üb, üb. Und dann dieser eine Rätselvogel, wo ich immer noch rumeiere. Schneeammer kann eigentlich nicht sein von der Verbreitungskarte. Schneesperling, wie sieht der eigentlich nochmal aus? Wie macht der eigentlich? Da sind wir dann losgezogen, haben uns für eine Route entschieden und das Ziel war klar, wir werden zu Gämsen, wir werden zu Steinböcken und wollten so gerne noch einen Schädel finden und eine Feder. Und dann zog es uns hoch und immer höher auf Gemsenfaden und es hat ziemlich gut geklappt. Wir waren sehr leise und konnten richtig nah dann ein ganzes kleines Rudel entdecken mit Geißen, mit Kälbern dabei und die dann vor uns wegliefen. Und dann haben wir ein anderes Wesen gesehen. Erst dachten wir auch, es ist ein Gams, aber an der Gestalt, diese Poserhaltung oben auf dem Fels, das Lostreten von größeren Felsen, die dann auf uns zurollten, war klar, so eine Posergeste kann nur ein Tier haben, Steinbock. Und da stand ein weiblicher Steinbock mit einem Jungtier oben auf so einer Felskuppe und es sah einfach nur göttlich aus. Mein Sternbild ist es, der Steinbock. Wir waren richtig an, alle drei. Und haben die Losung genau inspiziert, weil jetzt wurde es natürlich schwierig. Ist es jetzt wirklich von der Gams oder ist es von Steinwild? Na, da haben wir jedenfalls gerätselt, ohne wirkliche Lösung zu finden. Sind durch Eisenhut-Täler gelaufen, voll mit Eisenhut. Haben uns die Latschen hochgekämpft und wirklich Schritt für Schritt alles ist nass, der Gedanke ist eigentlich völlig verschwunden und ist komplett im Moment. Man wird belohnt mit einem unglaublich göttlichen Ausblick in die Alpen rein und aus den Alpen heraus. Oh, da kann man einen Rosenkäfer. Und unglaublich viel Treiben auf dem Gipfel war ein Liebesspiel. Wir waren eigentlich inmitten eines Liebesspiels von einer Ameisenhochzeit, umgeben von Hunderten von kleinen Ameisen, die uns als Liebesschauplatz benutzten, unseren Körper. Und dann gab es noch ein ganz geniales Schauspiel mit einem Tannenheer, den wir wunderbar beobachten konnten von oben mit seinem überproportional großen Schnabel und seinen lauter Ruf. Und dann dieses schwarze, auch leuchtende Gefieder. Der Schwalbenschwanz mitten oben auf fast 2000 Meter Höhen. Die anderen Falter, ich nenne sie mal die dunklen Alpenlinge. Also so sehen auch so ein bisschen wie so Ochsenauge oder diese Mohrenfalter heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das heute noch mal sagen darf, PC, aber so hießen die mal. Im Wald so ziemlich dunkle, langsam fliegende Falter, die sind überall. Dann diese Ameisenhochzeit, die bellen, die Ameisen fangen, während sie sich lieben. Und dann kommen wir an einen kleinen versteckten Pool. Und in diesem Pool hunderte von Alpensalamander-Larven. Schon so 4-5 Zentimeter groß. Unglaublich, unglaublich atemlos, atemberaubend, unbeschreiblich. Ja, da fehlen sogar im Vorlogen die Worte. Außer eine Sache noch, ist mir wichtig, die Korrektur beim Eisenhut. Es ist nicht quirlig angeordnet, die Blätter. Die sind eher fingerig angeordnet und dann so tief gespaltene Finger sind es. Erinnert so von der Grundstruktur ganz entfernt, so ein bisschen vom Aufbau her wie so ein Ahornblatt, nur viel tiefer gespalten. So fingerig, wie so kleine Hände, die so weggehen. Aber es hat nichts mit quirlig zu tun. Da würde ich eher bei diesem Silbermantel, würde ich eher so auf quirlig gehen. Oder auf so einer Lupine oder sowas. Das wäre so klassisch quirlig. Ja, das war noch wichtig. Und jetzt geht's weiter.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpower.